Boys Noise featuring Polisa mit Star Child vom aktuellen Album Mayday, das erschienen ist am vergangenen Freitag, am 20.05. von Alex Rieder, better known as Boys Noise, dessen Musik übrigens auch vorkommt im Film, den ich nun besprechen möchte mit dem Regisseur des Streifens selber. Akis ist bei mir im Studio, der Mann, der Nachtmar gedreht hat. Ein Film, den man schwer in eine Schublade stecken kann. Es ist kein klassischer Horrorfilm und auch kein Coming-of-Age-Drama, obwohl es um eine junge Frau geht, die von Visionen und einem unheimlichen Wesen heimgesucht wird. Akis selbst nennt seinen Film ein Narcotic-Mindfuck-Melodram. Was er genau damit meint, darüber sprechen wir jetzt. Und hier heute Abend feiert der Film im Kino der Kulturbrauerei seine Premiere. Ich freue mich, dass Akis bei mir im Studio ist. Hallo und herzlich willkommen. Tag.
Hallo.
Wie geht's dir? Alles gut? Bist du aufgeregt wegen heute Abend?
Ja, bin ich. Es war eine lange Reise. Und heute sind überbucht, also das Kulturbrauerei ist knallvoll und natürlich bin ich aufgeregt, klar.
Sehr schön. Der Film läuft aber nicht zum ersten Mal vor Publikum, du hast den schon mal so Test-Screening-mäßig gezeigt.
Nein, Test-Screenings nicht, der war jetzt ein Jahr lang auf der ganzen Welt unterwegs, also in Rio de Janeiro, in Los Angeles, AFI, Toronto, Locarno, London, Paris und so und. Aber irgendwo in Berlin ist es immer so, wir hatten einmal schon ein Cast-and-Crew-Screening, da wirklich nur fürs Team. Und da war ich aber genauso aufgeregt wie jetzt und mehr als im Man's Chinese Theater in Los Angeles, weil das sind irgendwie, ich weiß auch nicht warum.
Das ist das heimische Publikum. Wahrscheinlich, das ist ja bei Musikern auch immer so, wenn Freunde und Bekannte kommen und Leute, die vielleicht auch noch beim Film mitgemacht haben, ist man halt ein bisschen aufgeregter, als wenn es Leute sind, die man vielleicht nicht persönlich kennt, die sich den Streifen angucken. Ja. Das wird schon alles gut gehen. Der Nachtmar ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Ich durfte ihn gestern angucken. Auch was die Entstehung angeht, eigentlich ungewöhnlich, denn begonnen hat es eben nicht mit dem Drehbuch, wie man es sonst so sagt, an der Filmhochschule. Als erstes wird das Drehbuch geschrieben und dann kommt der Film und dann wird geschnitten und so entsteht der Film immer dreimal. Bei dir war zunächst mal eine Skulptur der Anfang des Ganzen. Du bist auch Bildhauer und machst Skulpturen und die Skulptur ist im Prinzip der Nachtmar, die zentrale eine zentralen Figuren des Filmes. Wie bist du darauf gekommen, dass aus dieser Skulptur ein Film werden muss? Oder wann wurde dir klar, dass es eben nicht bei der Skulptur bleibt?
Spät, wirklich spät. Also angefangen hat es wirklich mit einer Skulptur, die als Betonabguss, eigentlich so eine Mischung aus einem ganz, ganz, ganz alten Wesen, so einem Greis und einem Fötus, einem Embryo sein sollte. Und das hat sich über Jahre lang hingezogen. Und eigentlich fast schon 8 oder 9 Jahre später irgendwann hatte ich so viele Skribbles und Notizen und Zeichnungen, die alle für sich irgendwie spannend waren, aber alle nicht im Hinblick auf eine Geschichte geschrieben worden sind. Und die hatte ich dann irgendwann mal nur versucht, in irgendeinen Zusammenhang zu bringen. Und das war dann eigentlich eine Geschichte.
Und da hast du festgestellt, das müsste ein Film werden.
Ja, genau.
Das ist ja verrückt.
Ist ungewöhnlich, ja. Und ich weiß nicht, ob das beim nächsten Film, da ist es anders. Und ich weiß gar nicht, ob ich das, wenn ich es bewusst so angegangen hätte, ob das geklappt hätte.
Ja.
Also normalerweise ist natürlich klar, man hat, wie du sagst, man hat eine Idee, schreibt ein Drehbuch und dann tut man die Elemente zusammenfügen.
Ja.
In dem Fall war es eben andersrum.
Der Film ist schwer einzuordnen, das habe ich eben schon gesagt. Wie würdest du ihn denn beschreiben, damit sich die Hörer und Hörerinnen ein Bild machen können? Was würdest du, denn ich habe auch mir überlegt, soll ich mal versuchen, den Plot nachzuerzählen in 2, 3 Sätzen, aber man möchte ja nicht zu viel verraten.
Ach, es ist eigentlich jetzt nicht, es ist wirklich schwer und das war auch das Problem in der Finanzierung, dass man es wirklich nicht in eine Genre, in eine Schublade stecken kann. Ich finde aber auch nicht, dass man es tun muss. Also viele Leute vergleichen ihn, es ist eine Riesenehre für mich mit David Lynch, der eben auch mit unterbewussten assoziativen Bildern arbeitet. Das ist eigentlich eine ganz klare Geschichte, vergleichbar auch vielleicht mit Donnie Darko, haben viele auch verglichen. Spring Breakers haben viele verglichen, Raven the Mädels mit Bikini auf Pille, da ist eine Ähnlichkeit da. Die Geschichte ist ganz einfach, ein Mädchen, eine Teenagerin begegnet ihrem Dämon.
Ja.
Ich weigere mich, das als Horror zu bezeichnen, weil ein Horror funktioniert so, dass man als Zuschauer Angst hat um die Hauptfigur. Und das ist aber relativ schnell klar, dass das nicht das Problem ist. Das Monster frisst niemanden auf.
Ja.
Das geht eher darum, wie sie mit ihrem Dämon klarkommt.
Ja.
Und unterscheidet sich insofern von den David Lynch-Filmen, dass der mein allergrößtes Vorbild ist, dass er schon einen harten Puls hat. Also da auch eine wirklich... bei David Lynch geht man ja eher in so einen unterbewussten, wie so in Watte gepackten, Unterwasserstadion, so ein pränatales Fruchtwassergefühl irgendwie rein. Und der Film hat schon eine Härte und so einen Wachadrenalinpuls auch immer wieder. So.
Ja.
Und das macht den, glaube ich, auch aus. Also die Leute mögen den jetzt hauptsächlich wegen der Energie, die da ist.
Wenn du diesen Puls des Films schon ansprichst, da mache ich einfach mal ganz kurz einen O-Ton an, der so in der Tat auch den Rhythmus des Filmes ein bisschen vorgibt. Das ist die Musik zur Poolparty, die ganz am Anfang des Filmes stattfindet. Kenner werden hier Boys Noise auch direkt wiedererkennen. Den hast du für deinen Film gewinnen können. Warum oder wie zentral ist denn die Rolle der Musik einzuordnen? Denn das ist, ich habe das Gefühl gehabt beim Gucken gestern, dass man diesen Film von einer anderen musikalischen Szene so nicht hätte drehen können. Das passt schon sehr gut alles zusammen.
Naja, insofern, ich bin gar nicht, selbst würde ich mich nicht als Techno-Fan bezeichnen. So. Ja. Aber es passt insofern, weil es einfach es hat was Authentisches, also Musik aus Deutschland, Hip-Hop finde ich, da tue ich mich schwer aus Deutschland. Das ist nicht, fühlt sich nicht authentisch für mich an. Ich war lange in L.A., da habe ich einen anderen Zugang dazu bekommen. Und wenn ich aus Musik, aus Deutschland, aus Berlin, da finde ich, passt dieses elektronische, klubbige am besten. Und vor allen Dingen geht man durch diesen, Hip-Hop ist ein Balztanz und Techno ist ein Ritual, also eigentlich ein Trance-Tanz, also wo man alleine tanzt und in so einen Trance-Zustand gerät, und das ist im Film, das passt zu dem Film auch. Durch diese repetitiven, stumpfsinnigen, einfachen Loops, die betten einen, glaube ich, ganz gut ein. Ja. Aber guck mal, es ist auch Kim Gordon, er hat in den Abspannsong gesungen, das ist alles andere als Techno.
Ja.
CXKtronic, Remix von Atari, ist auch kein Techno, es war elektronisch, aber es ist eher fast schon GABA, neues Punk irgendwie so. Dann haben wir ganz, 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 ganz dezente, leichte Frequenzen, die eher so an Ligeti oder Stockhausen fast schon manchmal erinnern. Also es ist jetzt nicht so wie Lola Rent oder so ein durchgehender Puls, ein Techno-Puls.
Ja, das stimmt auch. Jetzt hast du vorhin schon zugegeben, dass es schwierig ist, den Stoff quasi so in drei Sätzen nachzuerzählen, und dass das auch ein Problem war bei der Finanzierung. Jetzt habt ihr das Ganze selbst gestemmt. Wie froh bist du denn im Nachhinein darüber, dass man eben nicht mit einer großen Produktionsfirma zusammengearbeitet hat? Denn ich glaube, der Film, der ja dann eben auch kein klassisches Happy End zum Beispiel hat und seine ganz eigene Sprache gefunden hat, hat vielleicht auch diese eigene Sprache gefunden, weil eben kein Studio-Boss im klassischen Sinne im Hintergrund war.
Das ist ja, so wie du sagst, das ist also gar nicht mal im Nachhinein, sondern eigentlich schon beim Drehen war ich da wahnsinnig dankbar, dass da niemand mehr reingeredet hat und wir das so machen konnten, wie wir wollten. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das Publikum intelligenter, als man vielleicht normalerweise in den Redaktionen oder in den Filmförderungen annimmt. Mhm. Man muss nicht alles erklären. Ich finde, ich möchte nicht alles erklärt bekommen, wenn ich ins Kino gehe. Mhm. Und das tut der Film ja auch nicht. Und da waren wir frei.
Ja.
Und das ist jetzt, das ist der Grund, auch weswegen der Film so gefeiert wird überall auf der ganzen Welt. Also es ist nicht, es wird niemals so wie Fuck You Goethe so ein riesen Blockbuster werden. Ja. Das muss es auch nicht sein.
Das hat Fuck You Goethe möchte man auch. Also sorry.
Nein, ich möchte niemanden disrespektieren. Ja. Das ist, jeder macht so seine Art von Film und das muss man ja auch nicht vergleichen. Und da ist ja auch kein Wettrennen hier, wer die meisten Zuschauer hat, meiner Meinung nach. Aber der hat jetzt schon, obwohl er noch nicht mal im Kino war, eine Kultgemeinde um sich geschart, der Film. Und aus diesem Grund, weil er so ungewöhnlich ist und trotzdem nicht sperrig. Also es ist nicht so ein, wenn man jetzt sagt, es ist kein Film, der sich ein Genre einordnen lässt, heißt es nicht, dass es ein schwieriger Film ist, wo man sich wirklich anstrengen muss und dabei bleiben muss. Und es gibt ja auch solche Art von Filmen, die ich zwar auch toll finde, aber das ist der Film auch nicht. Der ist schon einladend, der ist poppig. Für mich ist er eher so ein Pop-Art-Film eigentlich. Eher so, ne?
Wir werden gleich noch ein bisschen weiter quatschen über den Streifen. Wir werden herausfinden, wie du an Kim Gordon, die große Kim Gordon von Sonic Youth rangekommen bist. Wir müssen aber auch definitiv nochmal sprechen über Caroline Gensko, die Hauptdarstellerin im Film ist, die Tina spielt, denn die hat wirklich abgeliefert. Das ist sehr, sehr glaubwürdig, ihre Performance, finde ich. Zwischendurch aber, weil wir sie schon erwähnt haben, Kim Gordon am Mikrofon von Sonic Youth zu hören mit Sugar Cane. Sonic Youth mit Sugar Cane, natürlich ohne Kim Gordon am Mikrofon. Die spielt dann nur die Bassgitarre. Und Thurston Moore singt. Kim Gordon haben wir im Gespräch vorher aber trotzdem erwähnt, denn sie spielt eine kleine Rolle im Film Der Nachtma, dessen Regisseur Akis immer noch bei mir im Studio steht. Und zwar hast du Kim Gordon für die Englischlehrerin gewinnen können. Wie hat das denn geklappt? Wie bist du an Kim Gordon rangekommen? Eine Heldin. Eine Heldin.
Eine Heldin, eine Ikone, ja, auf jeden Fall. Also per Zufall. Philipp Virus, den du auch kennst, den wir gerade festgestellt haben, gemeinsamer Freund von uns, ist ein ganz enger Kollaborateur von mir. Und der kennt sie. Und sie war in 2013, also wenige Wochen bevor wir angefangen haben zu drehen, war sie in Berlin und hat ihren Geburtstag gefeiert, im ganz kleinen Rahmen und im Restaurant. Und Philipp hat eben von mir erzählt und sie hat den Film, den ich davor gemacht habe, den mochte sie wohl irgendwo. Und dann meinte sie, ja, bring den Typen her. Philipp schreibt eine SMS, ich reiß noch ein Gemälde von der Wand, was gerade fertig geworden ist, weil sie eben Geburtstag da gefeiert hat, gib's ihr. Und die war wahnsinnig charmant, wahnsinnig, fast schon schüchtern, also überhaupt keine Allüren oder Rockstar irgendwie Gehabe. Und dann war es innerhalb von weniger Minuten, war es eigentlich klar, dass wir zusammenarbeiten wollten. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, ich meine, es sind eh kaum erwachsene Rollen drin, sind als Teenager. Ja. Die Eltern hätten keinen Sinn gemacht, außer sie waren schon besetzt und hätte sie niemals übersetzen, synchronisieren wollen. Insofern hat es keinen Sinn gemacht. Es gab aber einen Biolehrer, der noch nicht besetzt war.
Ja.
Und den habe ich dann, die Rolle habe ich dann umgeschrieben zu einer englischen Lehrerin.
Ah.
So kam das zustande.
Ja,
und sie hat das Drehbuch, und das ist der Hammer, wie auch sie hat kein Geld bekommen, und das habe ich ihr gesagt, das war für sie kein Problem, sie kam auf eine Kosten, kam sie her, wie kann man das sagen, aber das war für uns eine so große Ehre, und obendrauf noch kam das Problem, wir waren, wie gesagt, ein paar Wochen vor Drehbeginn, und ich hatte nicht mehr die Zeit, das Drehbuch zu übersetzen.
Ah.
Und also sie hatte nur die Szene gesehen, gelesen.
Krass.
Wirklich krass.
Hat sie dir aber sehr vertraut.
Wirklich, wirklich, wirklich. Und das lag aber, glaube ich, an dieser Figur. Und sie hat meint auch, nee, don't worry, relax. Ich habe deine Arbeiten gesehen, dein Kunstwerk und so weiter. Ich vertraue dir. Und bis zu dem Tag, also in Toronto, hat sie den Film zum ersten Mal gesehen, wusste sie nicht, wo sie da mitgemacht hat. Und das ist schon
irgendwie. Ja, das ist abgefahren.
Das ist wirklich, also mehr geht nicht.
Ja, da muss man vielleicht auch dem Philip Rice nochmal Props aussprechen.
Auf jeden Fall.
Dass der dafür Vertrauen gesorgt hat. Lass uns gleich nochmal sprechen über die Hauptdarstellerin des Films, Caroline Gensko. Wir hören vorher noch meinen kleinen O-Ton rein aus dem Film Der Nachtmahr.
Tina, das war eben noch da.
Was ist hier los?
Zeig mal den Mund. Mach mal den Mund auf. Zeig mal die Zunge. Zunge raus. Ich hab mir einfach auf die Zunge gebissen.
Wir müssen hier Blut rein.
Ich wollte mir die Beine rasieren. Was glotzt du mich denn so an? Ich komme doch nie wieder da. Es gibt schon wieder nur Stress. Es nervt, mir geht's super.
Niemand findet dich cooler, wenn du dir selber wehtust, Schätzchen. Das findet kein Adam cooler.
Mama,
und kein anderer Junge.
Ich hab mich nicht selbst verletzt. Okay? Ich verletze mich nicht selbst, Mama. Ich bin kein Psycho.
Caroline Gensko als Tina im Zusammenspiel mit ihren Eltern. Sie wird im Bad gefunden mit einer blutenden Zunge und dann liegt da der Rasierer daneben, der eben auch blutbehaftet ist. Mhm. Und es ist nicht ganz klar, wie das Ganze zustande kommt. Als Zuschauer hat man da vorher noch eine Situation mit eben dem Dämonen erlebt, mit dem sie zu kämpfen hat, beziehungsweise den sie so erlebt. Und ich finde es wirklich unglaublich, wie gut sie spielt.
Irre, ja.
Sie hat, du hast gesagt, glaube ich, mal in einem anderen Interview, dass sie mit dieser dieser Puppe am besten gespielt hat im Casting. Was ich aber auch toll finde, ist, dass sie, wenn dann ihre Freunde sie so ausgrenzen, dass sie das auch wahnsinnig gut performt. Wie bist du auf sie gekommen?
Ganz unspektakulär. Sie wurde mir bei einem Casting vorgestellt und hat das einfach, also die ist einfach so, also erstens ist sie talentiert, zweitens ist sie unglaublich intelligent und da gibt's gar keine große spektakuläre Anekdote zu erzählen. Viele Kolleginnen von ihr haben sich dann eher in diese Scream Queen, die kreischende, oh Gott, die muss hier raus, ein Horror irgendwie versteckt und das hat mich aber nicht interessiert, sondern ich wollte wirklich eine ernste Auseinandersetzung und das ist nicht schwer, ist nicht einfach für einen Schauspieler. Weil Schauspielen heißt reagieren auf das, was von Partner kommt.
Ja.
Und von einer Gummipuppe, die mit von 5, 6 Puppenspielern umkreist ist, da kommt gar nichts zurück.
Ja.
Das heißt, du donnerst die ganze Zeit in eine Richtung, spielst und es kommt nichts zurück.
Ja.
Und das ist schon eine Leistung. Das ist aber so nicht bewusst, wenn man als Zuschauer dazu guckt. Aber wenn man eben die Technik der Schauspieler kennt, weiß man, dass das eine ganz, ganz hohe
Leistung ist. Ja, und man hat wirklich das Gefühl, dass sie mit Dämonen zu kämpfen hat. Also es ist wirklich unfassbar gut gespielt.
Also ich finde ich auch, und ich muss auch wirklich sagen, ich sage das auch immer wieder, und meine ist auch so, wie ich sage, man redet immer für Techno und Kim Gordon und diese Monster und der Dämon und diese Art des Films, aber alles schön und gut, aber den Film mag man, wenn man ihn mag, dann mag man ihn wegen Caro.
Total.
Und wenn sie nicht da gewesen wäre, würde der Film nicht funktionieren.
Ja. Jetzt habe ich auch gelesen, dass der Nachtmahr der Beginn einer dämonischen Trilogie sein soll. Das heißt, es wird noch 2 weitere Filme geben. Wie weit sind die schon? Oder hast du erstmal ein Bild gemalt, um dann von diesem auf den Stoff zu kommen, zum Beispiel?
Nee, das ist was anderes. Und das war eines auch, nenne ich es die dämonische Trilogie. Der Nachtmahr ist der erste Teil, da geht es um die Geburt. Im zweiten um die Liebe oder das Leben und im dritten um den Tod. Und die sind so zustande gekommen, dass eigentlich eben Philipp und Amir, einer meiner Produzenten, meine Bücher gelesen haben und gesagt haben, dass ich ja 3-mal die gleiche Geschichte erzähle. Das ist immer ein Dämon, der auf eine Gesellschaft trifft und alles komplett durcheinander bringt. Es ist aber dieses Monster wird nie mehr auftauchen. Also im zweiten zum Beispiel ist es ein Märchen, da geht es um ein Tier, was verflucht wird, ein Mensch zu sein. Im Märchen ist normal was andersrum, dass es eine Erlösung stattfindet.
Tolle Idee, finde ich schon. Finde ich jetzt schon gut.
Und in diesem Film geht es eigentlich um eine Menschwerdung und dieser, da wird der Dämon süchtig, dann Mensch zu sein. Im dritten Teil ist er ein Mensch, sieht aus wie ein Mensch, spricht wie ein Mensch, denkt, empfindet sich wie ein Mensch, wird auch wahrgenommen wie ein Mensch, aber er hat eine dämonische Gabe, es ist ein Genie.
Okay.
Und dadurch bringt er alles durcheinander.
Darauf kann man gespannt sein. Zunächst aber heißt es, genießen Sie den Film der Nachtmahr, meine Damen und Herren. Heute feiert er Premiere im Kino der Kulturbrauerei. Und gibt es schon Spielpläne für die kommenden Wochen hier in Berliner Lichtspielhäusern?
Ja, ich habe es jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall am Donnerstag geht's los, 26. Mai in der Kulturbrauerei im Potsdamer Platz.
Ja, weiß ich auch nicht mehr genau.
Ich muss bloß gucken. Ich weiß nicht auswendig. Nee, in allen. Wir haben fast 50 Kopien. Also 50 Kinos hier in Deutschland, überall. Also die Chancen sind groß, dass in der Stadt, wo man jetzt gerade zuhört, das sehen
kann. Also unbedingt reingehen in der Nachtmahr. Und wir eröffnen uns an dieser Stelle noch die Möglichkeit, bei der Premiere dabei zu sein. Heute Abend im Kino in der Kulturbrauerei. Dafür ganz schnell anrufen unter der 030 2000 9000 haben wir Tickets für euch bereit. 030 2000 9000, das ist die Nummer zum Glück. Der Nachtmahr feiert heute Premiere im Kino in der Kulturbrauerei. Der Regisseur Akis war bei mir im Studio und hat uns ein bisschen was erzählt zum Film. Vielen Dank nochmal.
Ja, danke.
Viel Spaß heute Abend bei der Premiere.
Danke.
Und sobald der zweite Teil fertig ist, spätestens sprechen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.